DW Menschen und Märkte.
Bargeldloses Land China, bezahlen per Smartphone-App und willkommen im Crypto Valley, die Schweizer Stadt Zug umgarnt Fintech-Firmen. Das und mehr jetzt, am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. China ist ein Land der technikbegeisterten Early Adopter, also Menschen, die immer die neuesten technischen Errungenschaften nutzen. Das zeigt sich unter anderem beim Umgang mit Geld. So ist mobiles Bezahlen in China nicht Zukunft, sondern Gegenwart. Vom Frühstückssnack bis zum Klamotteneinkauf, inzwischen kann wirklich alles per Smartphone-App bezahlt werden.
Der Imbissladen der Familie Huang in Shanghai. Das Geschäft brummt, vor allem um die Mittagszeit. Die Kunden stehen bis zur nächsten Straßenecke für einen der frischen Jianbing-Pfannkuchen an. Bargeld haben die wenigsten dabei. Fast alle bezahlen per Telefon-App. Der Straßensnack-Pfannkuchen kostet umgerechnet 1,30 Euro. Um zu bezahlen, öffnet man die Bezahl-App. Diese erzeugt einen QR- oder einen Strichcode. Imbissladenbesitzer Huang Youliang scannt ihn ab und fertig.
Egal, ob ich mir einen Pfannkuchen an der Straße kaufe oder ob ich einen Blumenstrauß für meine Frau kaufe oder auch nur eine Flasche Wasser, das alles kann ich mobil bezahlen.
Thomas Derksen, gebürtig aus der Nähe von Köln, er lebt seit vielen Jahren in Shanghai.
Und ich sehe auch die älteren Leute in meiner Umgebung, wie zum Beispiel meine Schwiegermutter und mein Schwiegervater, die benutzen das auch ganz selbstverständlich und natürlich und sind auch bereit zu lernen und das zu benutzen.
Thomas Derksen ist ein kleiner Internetstar in China. In kurzen Online-Videos macht er sich über kulturelle Unterschiede zwischen China und Deutschland lustig. Inzwischen wird er von einem großen chinesischen Internet-Payment-Unternehmen gesponsert. Entsprechend spricht er gerne über das Thema.
Als ausgebildeter Bankkaufmann in Deutschland weiß ich ganz genau, wie gerne die Deutschen noch das Bargeld haben. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen besorgt darüber, dass in 10, 15, 20 Jahren Deutschland einfach nicht mehr aufholen kann, die Geschwindigkeit in China und in Amerika. Weil hier vieles einfach viel, viel schneller geht.
Drei Faktoren machen das mobile Bezahlen in China so erfolgreich. Zum einen sind die Menschen hier sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Techniken. Zweitens ist für viele Chinesen die Smartphone-Bezahl-App das erste richtige Konto in ihrem Leben. Dazu noch kostenlos und einfach zu bedienen. Drittens haben die beiden chinesischen Internetkonzerne, die sich den Online-Payment-Markt unter sich aufteilen, ihre Apps mit guten Funktionen ausgestattet. Und so für eine breite Akzeptanz gesorgt. Das gilt sowohl für Tencent mit seiner Universal-App WeChat als auch für Alibaba mit seinem Bezahlsystem Alipay. Der Shanghaier Technikanalyst und Unternehmensberater Matthew Brennan.
I think Chinese internet companies a few years ago had a reputation for being copycats.
Noch vor ein paar Jahren hatten chinesische Internetfirmen weltweit ein Nachmacher-Image. Sie wurden deswegen nicht so ernst genommen. Das hat sich geändert. Für uns, die wir hier mit der Szene vertraut sind, ist das klar. Aber der Rest der Welt hat das noch nicht begriffen. Die beiden großen chinesischen Mobile-Payment-Anbieter wollen künftig auch im Ausland expandieren, unter anderem in Deutschland. Deutsche Kunden haben sie dabei zunächst nicht im Blick, sondern chinesische Touristen. Die haben vergangenes Jahr fast 67 Milliarden Euro in Deutschland ausgegeben, das meiste davon per Kreditkarte und in bar. Wenn es nach Alipay und WeChat geht, soll ein Teil dieser Riesensumme künftig per Smartphone-App bezahlt werden.
Aus Shanghai war das ein Beitrag von Steffen Wurzel. Willkommen im Crypto Valley. Die Schweizer Stadt Zug gilt als Eldorado für Firmen aus der digitalen Finanzbranche. Bewusst umgarnt die Kommune Start-ups. Bei denen spricht man von einer Aufbruchsstimmung, vergleichbar mit den Zeiten des Internetbooms Mitte der 1990er Jahre. Der Stadt Zug wiederum beschert das vor allem internationale Aufmerksamkeit. Dietrich Karl Meurer.
Dolphy Müller, der Stadtpräsident von Zug, zeigt auf eine Landkarte der Schweiz. Farbige Punkte signalisieren darauf die Standorte von Firmen aus dem Bereich der Finanztechnologie. Zwei Zentren sind auf der Karte auszumachen. Das große Zürich und, mit ebenso vielen Unternehmen, das kleine 30.000 Einwohnerstädtchen Zug. Dolphy Müller spricht vom Crypto Valley in Anlehnung an das Silicon Valley in Kalifornien, den Sitz von vielen IT- und Hightech-Unternehmen.
Jetzt im Zug sind es sicher um die 20 Unternehmen. Das sind wirklich hochinnovative Arbeitsplätze. Das sind natürlich fixe Leute, die da noch zukommen und die wollen wir natürlich hier gerne haben.
Es sind bislang nur gut 150 bis 200 Stellen, die die Fintech-Firmen in Zug geschaffen haben. Für die Stadt verbindet sich damit aber der Aufbruch in eine neue Epoche, sagt Dolphy Müller.
Zug ist ja eigentlich ein kleines Städtchen am See, Handwerkertradition und so weiter. Und wir hatten mal in den 30er, 40er Jahren unsere Vorfahren die Idee mit einem neuen Steuergesetz. Das hat uns dann verschiedene Firmen, die auch real produzieren, hier hingebracht, aber natürlich auch Dienstleistungsfirmen. Und jetzt haben jetzt mit dem Crypto Valley eigentlich einen Neubeginn wieder in diese Richtung. Wie es rauskommt, wissen wir nicht. Aber wir spielen mit im Moment.
Und zwar in der ersten Reihe. Manch einer nennt Zug die Krypto-Hauptstadt der Welt. Die Stadt umgarnt die Branche. Neben niedrigen Steuern bietet Zug günstige rechtliche Bedingungen, aufgeschlossene Behörden, günstige Mieten und gute Lebensbedingungen. Bei jeder Gelegenheit wird betont, dass Firmen, die sich mit den Kryptowährungen befassen, willkommen sind. Die Crypto Valley Association unterstützt Start-ups und etablierte Firmen. Präsident Oliver Bussmann lobt die besondere Atmosphäre in Zug.
Die Bedingungen sind hervorragend, weil die Verwaltung, die Aufsichtsbehörden pro Business eingestellt sind. Das heißt, wir haben eigentlich für eine umwälzende Technologie eigentlich die besten Voraussetzungen, um Startups anzulocken.
In Zug herrsche eine Stimmung, wie man sie Mitte der 90er Jahre erleben konnte, als das Internet seinen Durchbruch erlebte. Die Kryptoszene sieht sich derzeit in einem ganz ähnlichen Aufwind. Die Kurse der digitalen, nichtstaatlichen Währungen wie Bitcoin haben massiv zugelegt. Ein Projekt nach dem anderen geht an den Start. Lucius Meisser von der Bitcoin Association Switzerland sagt:
Es ist eine Aufbruchsstimmung. Man hat das Gefühl, man arbeitet an einer Revolution mit. Man tauscht sich aus, man hilft sich gegenseitig. Und es ist sehr viel Gestaltungswille da und sehr viel eben diese Aufbruchsstimmung, wo man weiß, man baut da vielleicht an einem neuen Finanzsystem mit.
Zug geht dabei voran, akzeptiert seit einem Jahr bereits in der städtischen Meldestelle Bitcoin als Zahlungsmittel. Andere folgten bereits, etwa der Vermögensverwalter Lukas Watzak.
Bis jetzt haben nur 2 oder 3 Personen mit Bitcoin zahlen wollen, aber die Neukundenanfragen oder das Interesse ist riesig für uns. Wir haben fast wöchentlich Anfragen von neuen Kunden, die zu uns kommen, weil wir Bitcoin annehmen.
Den gleichen Werbeeffekt wie Unternehmer Lukas Watzak spürt auch die Stadt Zug. Der Branche wird der Teppich ausgerollt und die Firmen kommen tatsächlich in die Schweizer Provinz. Stadtpräsident Dolphy Müller bilanziert:
Es ist natürlich ein Symbol für Innovationskraft in dieser Region. Also eigentlich ein kleiner, unscheinbarer Ort schafft es irgendwie, solche Firmen eben nach Zug zu bringen.
Sagt der Zuger Stadtpräsident Dolphy Müller in einem Beitrag von Dietrich Karl Meurer. Marokko ist in Nordafrika Vorbild für erneuerbare Energien wie Wind und Sonne. Aber das Land hat wie alle seine Nachbarn große Probleme mit dem Müll. Zwar hat das Königreich letzten Sommer einigermaßen revolutionär die Plastiktüten aus den Supermärkten verbannt und die privatisierte Müllabfuhr holt, zumindest in den Städten, den Abfall ziemlich zuverlässig ab. Aber dann wird alles, auch Glas, Batterien und anderes, zusammengekippt, landet auf riesigen, zum Teil wilden Deponien oder wird verbrannt. Um so etwas wie Recycling kümmern sich bislang nur die Chiffoniers, Männer, Frauen, sogar Kinder, die vom Müll leben und ihre Gesundheit riskieren. Sie sind die Recycling-Pioniere von Marokko. Alexander Göbel hat sie besucht.
Yassin Masoud lächelt verlegen, als er aus dem Auto steigt. Der süßlich beißende Gestank, von der Sommerhitze noch verstärkt, macht ihm nichts aus. Hier in Akrash, der wilden Müllkippe vor den Toren von Rabat, hat er seine Kindheit verbracht. Es waren mehr als 8 Jahre Schufterei. Ein Kampf mit hunderten anderen, Männern, Frauen, Kindern, um jedes einzelne Stück Abfall, das irgendwie verwertet und verkauft werden konnte. Yassin zeigt auf 3 große Narben an den Unterarmen. Es waren sehr harte Bedingungen. Im Müll haben sich viele Menschen vergiftet und verletzt. Ein Mädchen starb vor meinen Augen, als es von einem Müllwagen überrollt wurde. Ein anderes hat 3 Finger verloren. Mir ist Gott sei Dank nicht viel passiert. Aber ich kann sagen, in der Müllkippe haben viele ihre Gliedmaßen riskiert oder ihr Leben. Die Deponie in Akrash ist inzwischen geschlossen und zugeschüttet. Grünzeug wächst über Millionen Tonnen Müll. Doch an vielen Stellen sind Plastiktüten und Krankenhausabfälle sichtbar. Yassin steigt wieder ins Auto. Ihm ist es zu verdanken, dass sich hier niemand mehr quälen muss. Die Müllsammler arbeiten jetzt ein paar Kilometer weiter, in Umm Azar. Hier lädt eine französische Firma den Müll von Rabat ab, im Auftrag der Stadtverwaltung. Um diesen Müll, mehr als 500 Tonnen am Tag, kümmern sich seit ein paar Jahren Yassin Masoud und seine ehemaligen Konkurrenten von der wilden Müllkippe. Mit ihnen hat Yassin auf dem Deponiegelände die Gruppe Atawafuk gegründet, zu Deutsch Vertrauen. Es ist die erste Kooperative für Abfallrecycling in Marokko und bis heute die einzige im ganzen Land. Der abgekippte Müll wird auf ein Metallförderband geschaufelt. Über eine Trommel gleichmäßig verteilt, Biomasse wird vom Rest getrennt. Und dieser Rest landet dann auf Laufbändern, an denen Menschen stehen und von Hand weiter trennen. Wir trennen alles, soweit wir können. Kartonpapier, Plastikflaschen, Folien, Metall. Alles, was kein organischer Müll ist und auch kein Wertstoff zum Recyceln, auch das können wir noch aufbereiten. Die Zementfirma nebenan kauft uns diese Reste ab. Die nutzen sie dann als Ersatzbrennstoff für ihre Produktion. So erhöhen wir den gesamten Prozentsatz des Mülls, der noch Verwendung findet. Die ersten Maschinen finanzierte der französische Abfallversorger. Alles andere musste sich die Kooperative selbst erarbeiten. Atawafuk lagert das getrennte Material, dann können interessierte Firmen Angebote machen. Die Mitglieder der Kooperative entscheiden dann gemeinsam, wem welche Wertstoffe in welchem Zeitraum verkauft werden und zu welchem Preis. Auf der wilden Müllkippe herrscht das Recht des Stärkeren. Hier in der Kooperative sind alle gleich. Alle verdienen gleich. Alle sind als Arbeitskraft gleichbedeutend. Da gibt es auch für mich keine Ausnahme. Als Präsident bin ich auch nur ein Mitglied untergleichen. Mehr als umgerechnet 460.000 Euro im Jahr setzt Atawafuk mittlerweile mit Recycling um. Die Kooperative konnte damit schon eine Plastikpresse kaufen, einen LKW für Auslieferungen und einen Bus, der die Mitarbeiter zur Recyclinganlage und wieder nach Hause bringt. Früher war es furchtbar, sagt Lakbira Makromi. Da draußen in der Müllkippe, in der Sonne, im Regen, manchmal auch in bitterer Kälte. Außerdem wussten wir nie, wie viel Geld wir nach Hause bringen. Das ist jetzt alles viel besser. Zum ersten Mal lohnt sich die harte Arbeit mit dem stinkenden Müll. Die Menschen tragen jetzt keine Lumpen mehr, sondern Handschuhe und Schutzkleidung. Arbeiten in geregelten 6-Stunden-Schichten, bekommen ein festes Gehalt, umgerechnet 250 Euro im Monat, und sie sind krankenversichert. Was die Mülltrennung angeht, ist in Marokko noch viel Luft nach oben. Alles wird im Haushalt zusammengekippt, wird von den Müllsammlern in der Stadt zerpflückt. Der Rest landet dann auf der Müllkippe. Ein großer Teil der wertvollen Biomasse im Abfall wird etwa durch Batterien oder Krankenhausmüll verseucht und dadurch als Kompost unbrauchbar. Der organische Müll wiederum verunreinigt die Wertstoffe, die noch recycelt werden sollen. Yassin Masoud fürchtet, dass es bis zu einer Mülltrennung direkt beim Verbraucher noch lange dauert, auch weil es am politischen Willen fehlt. Auch in Europa gibt es ja Städte, in denen der ganze Abfall zusammengekippt wird, so wie bei uns. Da müssen Strategien her, kurzfristige, langfristige. Die Leute müssen sensibilisiert werden, vom einzelnen Haushalt bis zur großen Firma, vom Schulkind bis zum Politiker. Vielleicht sind wir in 30 Jahren so weit, dass hier endlich eine direkte Trennung von Müll durchgesetzt wird. Auf jeden Fall wird der Müllberg immer größer, um den sich die Kooperative Atawafuk kümmern muss, weil es sonst niemand tut. Die Weltbank interessiert sich für das Projekt. In ein paar Wochen soll das zweite Recycle-Förderband an den Start gehen. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben, sagt Mustafa Lafliflah, ein hagerer Mann mit freundlichem Gesicht und einem großen Strohhut auf dem Kopf. Er ist Yassins rechte Hand in der Kooperative. Wir arbeiten unter fairen menschlichen Bedingungen. Und ich will, dass mehr Menschen so arbeiten können. Und wir wollen dabei helfen. Vielleicht gibt es irgendwann eine Föderation von Kooperativen. Dann können wir mehr Druck auf die Politik machen.
Aus Marokko berichtete Alexander Göbel über Müllprobleme und Recyclingversuche. So viel für heute im Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.